Mustafa Kemal Atatürk, 1881 bis 1938. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Das Osmanische Reich liegt in Trümmern. Lange ist es her, dass Europa vor den türkischen Kriegern zitterte. Dass sie ihre arabischen Besitzungen verlieren, damit können sich die stolzen Türken noch abfinden. Doch die Siegermächte, England, Frankreich und Italien, vor allem aber der Nachbar Griechenland, besetzen nun auch Teile des türkischen Kernlandes, die Hauptstadt Istanbul und die Mittelmeerküste. Von Izmir aus stoßen griechische Truppen weit ins Landesinnere vor. Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung schlagen sie eine Schneise der Verwüstung. Im anatolischen Hinterland beginnt sich Widerstand zu regen. Entlassene Soldaten formieren sich zu Milizen. Es kommt wiederholt zu Scharmützeln mit Minderheiten, die von den Alliierten protegiert werden, aber auch mit den Besatzungstruppen selbst. Die Siegermächte drängen Sultan Mehmed VI., den sie als machtlose Marionette auf seinem Thron belassen haben, in Anatolien wieder Recht und Ordnung herzustellen. Und so entsendet der Sultan einen verdienten General, einen Helden des Ersten Weltkriegs, als mit allen Vollmachten ausgestatteten Heeresinspekteur, der die Lage wieder unter Kontrolle bringen soll. Es ist der 19. Mai des Jahres 1919. Als der 38 Jahre alte Mustafa Kemal in Samsun an der Schwarzmeerküste anatolischen Boden betritt. Dies ist das Datum, an dem die Geschichte der modernen Türkei beginnt, so die Meinung etlicher Historiker. Denn von diesem Tag an führt Mustafa Kemal, anstatt die Lage zu beruhigen, den türkischen Widerstand gegen die Besatzer an. Erfolgreich kämpft er mit Waffengewalt wie auf diplomatischem Parkett für eine geeinte, souveräne und nach Europa orientierte Türkei. Das Parlament verleiht dem Staatsgründer, der die Türkei bis zu seinem Tode als Präsident führen wird, später den Namen Atatürk, Vater der Türken. So bedeutsam ist dieser 19. Mai für Mustafa Kemal Atatürk, dass er dieses Datum später als seinen Geburtstag angibt. Seinen wirklichen Geburtstag kennt er überhaupt nicht. Nichts Ungewöhnliches in der damaligen Zeit. Atatürk kommt irgendwann im Frühjahr 1881 in Saloniki zur Welt. Seine Eltern geben ihm den Namen Mustafa. Saloniki, das noch vor dem Ersten Weltkrieg an Griechenland fallen wird, ist damals eine geschäftige, von türkischen, griechischen und bulgarischen Einflüssen geprägte Hafenstadt des Osmanischen Reiches. Mustafas Vater, Ali Riza, hatte als Offizier am türkisch-russischen Krieg teilgenommen und danach eine Stellung als einfacher Zollbeamter an der mazedonischen Grenze erhalten. Dort hatte er auch die 20 Jahre jüngere Bauerntochter Sübeytje geheiratet. Von ihren 6 Kindern erreichen nur 2 das Erwachsenenalter, Mustafa und seine Schwester Makbule. Der Vater stirbt früh, Mustafa ist da erst 7 Jahre alt. Und doch hat Ali Riza großen Einfluss auf den Werdegang seines Sohnes. Schon bei der Geburt soll er sein Schwert über die Wiege des Erstgeborenen gehängt und ihn so, nach altem Brauch, für eine Militärlaufbahn auserkoren haben. Auch schickt er den Jungen nicht auf eine traditionelle religiöse Schule, wie es die Mutter gerne gesehen hätte, sondern auf eine moderne weltliche Lehranstalt. Zeitlebens wird sich Mustafa diesem vom verstorbenen Vater vorgezeichneten Weg verpflichtet fühlen. In der Kadettenschule, die der Heranwachsende besucht, ist ein Mathematiklehrer so von seinen Leistungen beeindruckt, dass er Mustafa den Beinamen Kemal, auf Deutsch der Vollkommene, gibt. Glänzende Abschlussnoten sichern dem 18 Jahre alten Mustafa Kemal schließlich einen Studienplatz an der Militärakademie in Konstantinopel, wie Istanbul damals noch heißt. Eine glänzende Militärlaufbahn scheint ihm gewiss zu sein, wenn er politisch nicht auffällig wird. Denn im Reich von Sultan Abdülhamid II. Gärt es. Die osmanische Gesellschaft ist in überkommenen Traditionen erstarrt, die Herrschenden haben jegliche Glaubwürdigkeit im Volk verloren. Jede Form der Opposition wird unterdrückt. Die jungen Offiziere der türkischen Armee, die während ihrer Ausbildung auch mit demokratischen und revolutionären Ideen in Berührung gekommen sind, wollen das repressive Regime des Sultans nicht länger akzeptieren. Und so schließt sich auch Atatürk der reformorientierten jungtürkischen Bewegung mit ihrem Komitee für Einheit und Fortschritt an. Seinen Vorgesetzten bleibt dies natürlich nicht verborgen, und so findet er sich schnell in der entlegenen Garnisonsstadt Damaskus wieder. Doch nicht nur politisches Engagement, auch weniger erstrebenswerte Charakterzüge eignet sich Atatürk schon zu Anfang seiner Militärzeit an. Um der Eintönigkeit des Soldatenlebens in Friedenszeiten zu entfliehen, trinkt er viel und gibt sich sexuellen Eskapaden hin. Zeitlebens wird er von beidem nicht lassen können. Im Juli 1908 zetteln die im Komitee für Einheit und Fortschritt vereinten Jungoffiziere einen Aufstand an, der den Sultan schließlich zu Zugeständnissen zwingt. Widerwillig setzt Abdülhamid II. Eine Verfassung in Kraft, die das Osmanische Reich zu einer konstitutionellen Monarchie macht. Einer der Helden der jungtürkischen Revolution ist der Offizier Enver, der als General den Beinamen Pascha erhalten wird. Enver Pascha schwingt sich in den Folgejahren zum starken Mann in der Armee und schließlich im Staate auf. In der Außenpolitik sucht er die Nähe zum deutschen Kaiser, an dessen Seite das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg eintreten wird. Atatürk sind diese Entwicklungen allesamt zuwider. Militärs sollten nicht gleichzeitig eine führende Rolle in der Politik spielen, so seine Überzeugung. Auch hält er die Annäherung an Deutschland und Österreich-Ungarn für fatal, sagt ihm doch sein militärischer Sachverstand, dass mit diesen ein Krieg gegen die anderen europäischen Großmächte nicht zu gewinnen sein wird. Es verwundert daher nicht, dass ihm großes Misstrauen seitens der Militärführung entgegenschlägt. Atatürk und Enver Pascha sind längst erbitterte Rivalen und sich in tiefer Abneigung verbunden. Noch hat der ein Jahr jüngere Enver Pascha die Oberhand und blockiert Atatürks Offizierslaufbahn, indem er ihn auf so bedeutungslose Posten wie den eines Militärattachés in Sofia abschiebt. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und der Soldat und Offizier Atatürk will nur noch eines, an die Front. Auch Enver Pascha mag nicht länger auf einen der talentiertesten Offiziere der türkischen Armee verzichten und überträgt ihm das Kommando der auf Gallipoli stationierten 19. Division. Eine auf den ersten Blick wenig anspruchsvolle Aufgabe, liegt doch die Halbinsel Gallipoli an der Meerenge der Dardanellen, fernab vom Kriegsgeschehen. Doch anders als der Generalstab ist Atatürk davon überzeugt, dass die englische Flotte früher oder später einen Angriff auf diese strategisch wichtige Meerenge, die gleichzeitig das Tor zur Hauptstadt Konstantinopel darstellt, wagen wird. Und in der Tat, im Frühjahr 1915 landen englische Truppen auf Gallipoli. Doch mit Atatürk steht ihnen ein ausgebuffter Truppenführer gegenüber. Seine Soldaten sind hervorragend vorbereitet und kämpfen aufopferungsvoll gegen die englischen Invasoren. Denen bleibt nichts anderes übrig, als sich in ihre Schützengräben unweit des Strandes zurückzuziehen. Ende 1915 gesteht sich die englische Militärführung die Aussichtslosigkeit des Unterfangens ein und zieht ihre Truppen ab. Atatürk wird als Retter von Konstantinopel gefeiert. Auf der Gegenseite muss der englische Kriegsminister, ein junger Politiker namens Winston Churchill, seinen Hut nehmen. Wie sollte ich wissen, dass unseren Armeen ein Soldat gegenüberstand, wie ihn die Geschichte alle Jahrhunderte nur einmal hervorbringt, versucht er sich zu rechtfertigen. 1916 wird Atatürk endlich in den Rang eines Generals befördert. Zwar kann er später vielfach sein militärisches Geschick beweisen, doch den militärischen Zusammenbruch kann auch er nur hilflos mit ansehen. Am 30. Oktober 1918 kapituliert das Osmanische Reich und die jungtürkischen Führer um Enver Pascha setzen sich ins deutsche Exil ab. Sultan Mehmed VI. Klammert sich an seinen Thron, den er erst vor kurzem bestiegen hat, und sichert den Alliierten seine volle Kooperation zu. De facto aber übernehmen die Siegermächte, allen voran England und Frankreich, die Regierungsgewalt. Dass das Osmanische Reich alle seine nicht von Türken bewohnten Provinzen verlieren wird, steht außer Frage. Doch was wird aus Anatolien und dem europäischen Teil der Türkei um Istanbul? Die Hauptstadt und die Küstenstädte werden nach und nach von alliierten Truppen besetzt. Wer kann die einst so mächtige türkische Nation jetzt noch vor dem völligen Untergang bewahren? Es wird der Kriegsheld Atatürk sein. Vom Sultan nach Anatolien geschickt, um die Lage im Sinne der Siegermächte unter Kontrolle zu bringen, facht er den türkischen Widerstand erst richtig an. Der Sultan sei ein Gefangener der Alliierten, ruft er den Menschen zu, und er, Mustafa Kemal, sei nach Anatolien gekommen, um der Besatzung ein Ende zu bereiten und die Unabhängigkeit der türkischen Nation wiederherzustellen. Den Befehl zur unverzüglichen Rückkehr nach Istanbul ignoriert er erwartungsgemäß, stattdessen quittiert er den Militärdienst. Nichts als sein Charisma und seine Vision eines modernen türkischen Nationalstaats bleiben ihm jetzt noch. Und doch sammelt sich um ihn der Widerstand gegen die Besatzer und auch die in Anatolien versprengten Offiziere und Truppen unterstellen sich freiwillig seinem Kommando. Atatürk verliert keine Zeit. Er ruft Wahlen zu einem unabhängigen Parlament aus. In der zentralanatolischen Stadt Ankara, 500 Kilometer von Istanbul entfernt und damit dem Zugriff der Siegermächte entzogen, tritt im Jahre 1920 die große Nationalversammlung zusammen und wählt Atatürk zu ihrem Präsidenten. Fortan gilt es für ihn, zwei Ziele zu erreichen. Erstens, die griechischen Truppen von türkischem Gebiet zu vertreiben, was ihm innerhalb von 2 Jahren gelingen wird. Zweitens will er die internationale Anerkennung seiner Regierung als Vertreter einer unabhängigen Türkei erlangen. Dieses Ziel ist am 24. Juli 1923 erreicht, als die Siegermächte im Vertrag von Lausanne der Türkei in den bis heute geltenden Grenzen die volle Souveränität zurückgeben. Und natürlich kommt nur ein Mann als Präsident der neu gegründeten türkischen Republik in Frage: Mustafa Kemal Atatürk. Wer glaubt, Atatürk gibt sich mit der erfolgreichen Staatsgründung zufrieden, der irrt gewaltig. Denn nach Jahrhunderten der Prägung durch den Islam und die arabische Hochkultur will er die Türkei nach Europa führen. Dabei denkt er nicht in Generationen, im Gegenteil. Sollte ich eines Tages großen Einfluss oder Macht besitzen, halte ich es für das Beste, unsere Gesellschaft schlagartig, sofort und in kürzester Zeit zu verändern. So schreibt er es schon Jahre zuvor in sein Tagebuch. Wohin Atatürk die türkische Gesellschaft führen will, wird schon bei seiner Hochzeit im Jahre 1923 deutlich, als der 42-Jährige die 17 Jahre jüngere Latife heiratet. Die Tochter eines wohlhabenden Händlers aus Izmir hat eine westliche Erziehung genossen und verkörpert das Idealbild der modernen europäischen Frau. Die Ehe schließt der Bürgermeister von Izmir und kein islamischer Würdenträger. Bei der Gelegenheit verkündet Atatürk im Übrigen gleich, dass fortan alle Eheschließungen von Vertretern des Staates durchzuführen seien. Die Säkularisierung, das Zurückdrängen des Islam aus Politik, Bildung und Rechtsprechung, besitzt für Atatürk den höchsten Stellenwert bei der Modernisierung von Staat und Gesellschaft. Bisher war im Osmanischen Reich eine Trennung zwischen Religion und Staat gänzlich unbekannt. Der Sultan als weltlicher Herrscher bekleidete stets auch das Amt des Kalifen, des obersten geistlichen Führers der Muslime. Nachdem Atatürk den letzten Sultan Mehmed VI. Bereits im Jahr 1922 politisch kaltgestellt hatte, verkündet er 2 Jahre später auch die Abschaffung des Kalifats. Gleichzeitig lässt er konfessionelle Schulen und Klöster schließen. Praktisch über Nacht setzt er das jahrhundertealte islamische Rechtssystem außer Kraft und übernimmt 1:1 das Schweizer Zivilrecht, das italienische Strafrecht und das deutsche Handelsrecht. Dass die Rolle der Frau gestärkt werden muss, wenn die Modernisierung der türkischen Gesellschaft Erfolg haben soll, davon ist Atatürk überzeugt. und so öffnet er die Universitäten für weibliche Studierwillige und setzt das Frauenwahlrecht durch. Auch im Privaten fördert er neue Rollenmodelle. Nachdem seine Ehe mit Latife schon nach 2,5 Jahren kinderlos geschieden wird, verlegt er sich in der Folge darauf, junge Frauen zu adoptieren und nach Kräften zu unterstützen. So sollte eine seiner Adoptivtöchter die weltweit erste Kampfpilotin werden. Auch im Bildungsbereich läutet Atatürk ein neues Zeitalter ein. Als er sein Amt als Präsident antritt, zählt der Großteil der Menschen im Osmanischen Reich zu den Analphabeten. Die in arabischer Schrift verfasste Hochsprache beherrscht ohnehin nur die Oberschicht. Deshalb erklärt Atatürk das Türkisch des Volkes zur Amtssprache und führt gleichzeitig das lateinische Alphabet ein. Als Lehrer der Nation reist der Präsident selbst unermüdlich durch die Provinzen, um an der Schultafel das einfache Volk für Lesen und Schreiben zu begeistern. Doch damit nicht genug der Veränderung. Auch ihr Äußeres sollen die Türken an Europa anpassen. So verbietet Atatürk kurzerhand den Fes, jene traditionelle rote Kappe mit schwarzer Kordel, die fast alle Männer im Osmanischen Reich tragen. Wer sich nicht an die neue Kleiderordnung hält, wird hart bestraft. Warum ihm das Verbot des Fes so wichtig war, begründet Atatürk später so: Es war notwendig, den Fes zu beseitigen. Der auf unseren Köpfen saß wie ein Zeichen der Unwissenheit, des Fanatismus, des Hasses gegen den Fortschritt und die Zivilisation, und an seine Stelle den als Kopfbedeckung der ganzen zivilisierten Welt üblichen Hut zu setzen und unter anderem auch zu zeigen, dass zwischen der türkischen Nation und der großen Familie der Zivilisation kein Unterschied in der Denkweise bestand. So gründlich zieht Atatürk seine Modernisierungskampagne durch, dass es kaum zu glauben ist, dass ihm im Inneren nur wenig Widerstand entgegenschlägt, den er allerdings ohne Nachsicht niederschlagen lässt. Herrscht er aber deswegen wie ein Diktator? Definitiv nicht. Auch wenn die Türkei unter seiner Präsidentschaft ein Einparteienstaat mit einer autoritären Führung ist, sieht er selbst diesen Zustand nur als notwendigen Übergang zu einer lebendigen Demokratie. Und so wird es auch kommen. Nach Atatürks Tod etabliert sich in der Türkei ein demokratisches Mehrparteiensystem. Der Personenkult, der schon zu Lebzeiten um Atatürk entsteht, erinnert auf den ersten Blick an faschistische Führer wie Mussolini oder Hitler. Doch politisch ist er von diesen meilenweit entfernt. Auf dem internationalen Parkett sucht Atatürk nicht die Konfrontation, sondern den Ausgleich mit früheren Gegnern, allen voran Engländern und Griechen. Und so legt Atatürk den Grundstein dafür, dass die Türkei im Zweiten Weltkrieg ihre Neutralität wahren kann. Mitte der 30er Jahre verschlechtert sich der Gesundheitszustand Atatürks zusehends. Der übermäßige Alkoholkonsum, dem er seit seiner Zeit auf der Offiziersschule frönt, hat vor allem seiner Leber zugesetzt. Und so ist es eine zu spät behandelte Leberzirrhose, die dem Leben des 57-Jährigen am 10. November 1938 ein Ende setzt. Große Trauerbekundungen aus allen Teilen des Volkes begleiten Atatürks letzten Weg von Istanbul nach Ankara, wo er beigesetzt wird. Auch heute noch ist Atatürk überall gegenwärtig in der Türkei. In jeder Wohnung, in jedem Geschäft, in jedem Büro, so scheint es, hängt ein Porträt von ihm. Die Menschen wissen, was sie dem Mann zu verdanken haben, der aus den Trümmern des Osmanischen Reiches eine moderne, Europa zugewandte Türkei geformt hat. Und auch wenn der Islam derzeit wieder an Bedeutung gewinnt, bleibt die türkische Gesellschaft als solche dem säkularen Erbe Atatürks treu.